Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und heute freue ich mich besonders, mit meinem alten Freund Johannes Wiegand aus Leipzig plaudern zu dürfen. Erstmal, Johannes, vielen Dank, dass du heute Nachmittag Zeit hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich teilnehmen darf.
Johannes Wiegand ist oberärztlich tätig am Universitätsklinikum in Leipzig seit vielen Jahren. Er ist Hepatologe durch und durch, Gastroenterologe, auf vielen Gebieten tätig. Wir kennen uns, weil er auch früher seine medizinische Ausbildung begonnen hatte in der Klinik von Professor Manz an der MAH, ist dann vor vielen Jahren nach Leipzig gewechselt und arbeitet mit Thomas Berg zu verschiedenen Lebererkrankungen, virale Lebererkrankungen. Aber heute, Johannes, soll es um die primär biliäre Cholangitis gehen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz aus deiner Sicht so ein bisschen erzählen, wie ihr in Leipzig die Hepatologie angeht, und ist die PBC im klinischen Alltag eigentlich für dich eine relevante Erkrankung, eine häufige Erkrankung, oder reden wir heute über so ein Chamäleon, wo wir gleich dann über die neuen Therapieoptionen, die es gibt, reden wird, aber was am Ende nur sehr wenige Patienten betrifft. Wie ist das in Leipzig mit PBC und der Hepatologie?
Also wenn man ehrlich ist, hat alles angefangen mit dem deutschen PBC-Register, was wir ungefähr im Jahr 2017 auf die Beine gestellt haben. Warum kam das? Weil sich 2016 die Landschaft bei PBC geändert hat. In 2016 kam die Obeticholsäure und wir hatten erstmalig zugelassen eine Zweitlinientherapie. Vorher gab es Ursodeoxycholsäure für Jahrzehnte am Ende. Und wenn ich das so ehrlich sagen darf, ich glaube, die Hepatologie in Deutschland hat sich sehr lange mit viraler Hepatitis beschäftigt. Und ehrlich gesagt war unser Land nicht weit vorne, wenn es um die primäre biliäre Cholangitis ging. Das haben andere gemacht. Das hat sich auch gar nicht unbedingt geändert. Aber wir haben, ich würde schon sagen, durch dieses Register in den letzten knapp 10 Jahren einfach in unserer Community eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Und natürlich ist das auch so, dass am Ende es gibt neue Therapien, es gibt neue Optionen, es ändert sich was und dadurch kommt auch irgendwo die Aufmerksamkeit. Und das hatten wir bei der viralen Hepatitis in den Jahren davor auch und da haben wir alle auch gut davon gelebt und jetzt hat sich das eben geändert. Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, am Ende ist die PBC natürlich weiter eine seltene Erkrankung.
Wie oft seht ihr denn PBC-Patienten? Also habt ihr einen großen Pool von eigenen Patienten? Wie oft kriegt ihr neue zugewiesen?
Ich denke, wir haben vielleicht so zwischen 80 bis 100 Patienten. Und wenn man auf Neudiagnosen guckt, dann sieht man vielleicht 1 bis 2 Neudiagnosen, Neuzuweisungen pro Quartal. So muss man das sagen. Also es sind am Ende keine 10 im Jahr.
Also wir reden von einer seltenen Erkrankung, die aber natürlich schwerwiegend verlaufen kann. Und vielleicht können wir am Anfang nochmal auch für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so nicht täglich Hepatologie betreiben, die jetzt nicht täglich in einer Spezialambulanz sitzen, die man nochmal so ein bisschen mitnehmen in so einer diagnostischen Reise für einen Patienten und auch dann später die Therapieoptionen. Also ich fange mal an, virtuell eine Patientin, 45 Jahre, wird vom allgemeinärztlich tätigen Kollegen überwiesen, hat eine AP von 240, eine Gamma-GT von 70, PT von in Westdeutschland von 100. Was macht ihr mit so einer Patientin, wenn die überwiesen wird zu euch?
Wir freuen uns. Ja, erstens, weil sie überwiesen wird und zweitens, weil in dem Fallbeispiel schon mal die alkalische Phosphatase bestimmt worden ist. Und das ist natürlich was, was häufig in der Leberwertbestimmung gar nicht so gemacht wird. Also die Transaminasen werden bestimmt, vielleicht die Gamma-GT, die alkalische Phosphatase fehlt häufig. Aber ist natürlich hier der Trigger, der eigentlich alles Weitere dann steuert. Und dann haben wir schon 2 wesentliche Faktoren. Wir haben es mit einer Frau zu tun. 95% der Patienten, die betroffen sind, sind Frauen. Oder 90%, also der ganz überwiegende Teil. Und der Leitparameter im Alltag ist die alkalische Phosphatase. Und insofern ist das ja jetzt fast schon der Idealzustand. Und dann müssen wir am Ende den Deckel drauf machen und das geht mit der spezifischen Diagnostik. Also wer eine alkalische Phosphatase hat, die erhöht ist, Da freuen wir uns alle, wenn jemand an die Autoantikörper und an den AMA-M2 denkt. Und wenn der AMA-M2-Antikörper positiv ist, dann hat man mit der Kombination AP und Antikörperdiagnostik schon alles erledigt.
Und brauche ich die anderen Antikörper? ANA, LKM, SLA, sie hat ja auch ein bisschen ALT-Erhöhung gehabt. Bestimmt ihr das mit oder reicht ihr AMA erstmal und dann therapieren, dann gucken?
Die AMA sind der diagnostische Parameter schlechthin. Die sind hochspezifisch und das ist das, was wir haben wollen. Natürlich, wenn die Patienten zum Hepatologen kommen, machen wir einmal alle die ganze Autoantikörperdiagnostik. Viele haben auch ANAs als Begleitsymptom. Und ganz ehrlich, dann gibt es eben diese Spezialfälle, die haben den AMA-M2 negativ, die können dann spezifische ANAs haben. Da muss man aber ehrlich gesagt schon weit einsteigen in die Immunfluoreszenz, in spezifische Muster, die dort erkannt werden. Mhm. Und wenn man diese ANAs weiter auffächert, dann muss man auch erstmal ein Labor finden, das das tut.
Und ich werde dann ja häufig gefragt, Patient wird überwiesen mit so einem Muster und macht doch mal eine Leberpunktion. Stichst du so eine Frau in die Leber?
Wir wissen das aus dem PBC-Register und da haben weit über 80% keine Biopsie. Mhm. Und in allermeisten Fällen können wir die Diagnose serologisch stellen mit der entsprechenden Autoantikörperdiagnostik. Die Biopsie ist für Einzelfälle und da würde mir persönlich einfach nur die Kombination Frau und ein bisschen alkalische Phosphatase kaum reichen. Wir gucken natürlich weiter. Natürlich, ich meine, wir können ja Ultraschall gucken, wir können Fibroscan machen, wir gucken, gibt es wirklich eine Lebererkrankung, gibt es irgendwie eine Schädigung? Und ganz wichtig natürlich, wenn man dort dann einsteigt, gibt es weitere Indikatoren, die am Ende auf ein autoimmunes Geschehen hindeuten? Also ist die Schilddrüse in Ordnung? Haben die Leute Haarausfall? Gibt es irgendeinen Hautausschlag, eine Psoriasis? Mhm. Gibt es eine Weißfleckenkrankheit? Irgendwas, was vielleicht bisher gar keinem aufgefallen ist. Aber man guckt dann nach diesen Triggern. Und wenn das in die autoimmune Richtung geht und der AMA negativ ist, die AP hoch, dann sind wir schon wieder in einer anderen Situation.
Also ganz wichtig, die Differentialdiagnose mit abzuklären, aber primär erstmal, wenn eine Diagnose wie hier jetzt relativ eindeutig wäre, sie hat die entsprechende AMA-Konstellation, die 240er AP, Frau, das passt alles, dann würden wir primär wahrscheinlich erstmal nicht biopsieren. Du hast eben gesagt, Fibroscan, nicht invasive Methoden zum Grading und zum Staging, das aber auf jeden Fall, ne? Das kriegt jeder.
Ja, bei uns ja. Auch hier, aber das ist ja auch wieder eine Spezialsituation. Wir haben den Fibroscan, wir können ihn auch anbieten, wir bieten ihn auch umsonst an. Natürlich ist es keine Kassenleistung. Man fragt sich eigentlich, warum, weil er überall in der Hepatologie für alles entscheidend ist, für die Prognose, für die Therapie und so weiter. Und trotzdem wird er nicht gezahlt, das ist ganz fürchterlich. Da kann man mal Werbung machen. Ich habe gerade heute aus dem Postkasten das aktuelle Heft der Zeitschrift für Gastroenterologie rausgeholt und da ist eine Umfrage drin von den Schwerpunktpraxen im BNG. Und die haben wunderschön aufgeschlüsselt, wer überhaupt einen Fibroscan hat oder eine Scherwellentechnologie oder eben auch nichts. Und da sieht man dann die Versorgungslandschaft und wie gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Fibroscan zu machen oder überhaupt Lebersteifigkeit abzuschätzen, ist das eine tolle Sache, dann sollte man das unbedingt machen. Die Realität ist, dass man es nicht allen wird anbieten können.
Und vielleicht noch letzt, also glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, da müssen wir arbeiten, dass das in der Fläche verfügbar ist. Natürlich auch, wir reden heute nicht über die MASH und die Fettleberepidemie und natürlich vor dem Hintergrund, dass wir medikamentöse Therapien jetzt zur Verfügung haben, die Notwendigkeit auch weitere nicht-invasive Methoden einzusetzen. Dafür müssen wir kämpfen. Aber nochmal zurück zur PBC. Wie wichtig sind jetzt Immunglobuline quantitativ bei der PBC, IgM, Quant auch so als Aktivitätsparameter? Ist der Routine in Leipzig?
Wir machen das mit. Erhöhter IgM-Spiegel würde auch gut passen, aber er spielt jetzt für das praktische Management wenig bis gar keine Rolle. Und um da nochmal auf die Lebersteifigkeit drauf zurückzukommen, wir haben gerade für die PBC wirklich sehr gute Daten jetzt. Man hat auch versucht, das alles zu vereinfachen, damit nicht jede Erkrankung jetzt irgendeinen anderen Cut-off hat, sondern wir orientieren uns an dieser Fünferregel, die wir von Baveno kennen. Und man muss ganz klar sagen, der Fibroscan an sich, die Lebersteifigkeit ist prognostisch extrem relevant und der Cut-off ist 10. Also jede Frau, jeder Patient, der eine PBC hat und hat einen Fibroscan über 10, das ist jemand, auf den man aufpassen sollte.
Glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das finde ich auch gut, dass wir über verschiedene Lebererkrankungen, wie du ja richtig sagst, nicht einmal sagen 9,2, beim nächsten Mal 10,9, sondern dass wir von der Hepatitis Delta bis eben zur PBC ähnliche Cut-off-Werte annehmen. Und auch im Journal of Hepatology ist jetzt ja auch kürzlich nochmal eine entsprechende Arbeit erschienen, die dazu auch sehr gut passt, die das auch bestätigt, dass die Risiken im Langzeitverlauf niedrigere Werte sehr gering sind und über 10 dann substanziell werden. Das finde ich sehr gut. Johannes, nochmal, du hast eben angedeutet, du fragst die Patienten natürlich auch nach anderen Symptomen, Begleitimmunphänomene extra hepatisch. Habt ihr das im Register mal geguckt, wie häufig das eigentlich von deutschen Patientinnen und Patienten angegeben wird?
Die Registerdaten, die wir hatten, sind keine patientenberichteten Daten, das sind arztberichtete Daten. Mhm. Das ist das eine. Und dann hatten wir uns dem damals sehr grob genähert und hatten eigentlich nur semi-quantitativ zum Beispiel für Juckreiz gefragt, nach Einschätzung des Arztes kein Juckreiz, ganz starker Juckreiz oder irgendwo in der Mitte. Standardisierte Fragebögen haben wir und Patient-Reported Outcomes haben wir zum damaligen Zeitpunkt nicht gemacht. Und wenn man das so macht, dann kommt man auf 25% Juckreiz und bei Zika geht das dann runter bis deutlich unter 20%. Aber da muss man auch klar sagen, das haben wir im Jahr 2016, 17, 18 designt. Wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt keine PBC-Experten. Wir haben da in den letzten 10 Jahren viel gelernt und wir würden heute wesentlich systematischer nach diesen extrahepatischen Manifestationen fragen und auch umfassender. Zum Beispiel Arthralgien kommen noch dazu neben Zika, Fatigue und Pruritus.
Aber immer fragen und wie du selber sagst, auch diese für uns, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, dass wir wirklich auch quantifizieren und strukturiert fragen nach extrahepatischen Manifestationen, nach Lebensqualität und bei der PBC natürlich nach den entsprechenden Juckreiz. Bevor wir auf so eine therapeutische Reise gehen mit unserer Patientin, beschreib noch mal so ein bisschen die Charakteristika im PBC-Register, so die Extreme. Was ist euer Durchschnittsalter? Aber was sind auch bei Erstdiagnosen nach oben und unten Extreme? Wie viele Männer sind es eigentlich da drin? Und ja, was haben die Patienten im deutschen PBC-Register so für Eigenschaften?
Wir sehen auf der einen Seite klassische Eigenschaften, also im Prinzip 90% Frauen, wenige Männer. Wir sehen ein Erstdiagnosealter Anfang der 50er, muss man sagen. Also keine, ja, jung ist immer relativ, aber Anfang der 50er. Und dann, was uns selber überrascht hat, ist, jetzt darf man eins auch nicht vergessen, die Rekrutierung ist dann damals auch in die Corona-Zeit gefallen mit den entsprechenden ambulanten Einschränkungen, die es dort gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz sehen wir einen hohen Anteil bei den Erstdiagnosen mit Zirrhose, bis zu 20%, die dann auch älter sind. Und das hatte Professor Beuers mal gesagt, gilt für viele Lebererkrankungen, aber natürlich auch für die PBC. Jede PBC-Zirrhose ist eine vermeidbare Erkrankung, ist ein vermeidbares Stadium. Also da hätte man vielleicht an irgendeinem anderen Punkt in der Vergangenheit früher reagieren können.
Und wie alt sind die Patienten? Was ist so oberes Alter im Register?
Diese Zirrhose-Patienten, die gehen dann Richtung 60, 65 und wir haben auch ältere Leute, die weit im Rentenalter sind.
Okay, so jetzt haben wir wieder meine typische Patientin mit den Profilen AP240, die ist IgM vielleicht so 1,5-fach erhöht über dem Normwert, die hat die AMA-Profil. Und wie fängst du die jetzt an zu behandeln?
Es gibt eine klare und auch leichte, muss man sagen, Standardtherapie. Das ist die Ursodeoxycholsäure. Die wird in der Regel gut vertragen und macht keine Nebenwirkungen. Manchmal gibt es Juckreiz am Anfang. Man muss nicht gleich mit der vollen Dosis reingehen. Man hat ja Zeit. Man kann auch erst mal mit einer Tablette anfangen. Man guckt, dass man im Bereich irgendwie 13 bis 15 Milligramm landet am Ende. Und dann würde man das den Patientinnen geben und spätestens nach einem Jahr gucken, wie es läuft. Also vom Ansprechen, wir bestellen die natürlich früher wieder ein.
Okay, also ich glaube, erste Botschaft wichtig, jetzt nicht irgendwie 20, 25 Milligramm pro Kilo. Und dann gibt es ja manchmal auch ein bisschen Durchfall und andere Dinge. Das heißt, du sagst Ziel so 13 bis 15 Milligramm pro Kilo. Wie ist das mit der Dosierung? Es gibt ja manche Patienten, die kommen mit irgendwie dreimal 250 Milligramm, dreimal am Tag. Dann gibt es andere, die nehmen einmal abends zweimal 400 und nehmen 800 auf einmal. Was empfiehlst du den Patientinnen, wie das dosiert wird?
Es gibt 250 Milligramm, 400, 500. Es gibt keine Notwendigkeit, das auf das Milligramm genau auszurechnen. Und ich bin kein Freund davon, dass das auf 3 Tagesdosierungen verteilt wird, weil zumindest die mittlere Tagesdosis, die geht dann unter oder wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass es dafür gute Daten gibt. Mein Gefühl ist, am Ende muss die Tagesdosis eingenommen werden. Mhm. Wie das der Mensch individuell für sich am besten schafft, sei mal dahingestellt. Diese Flexibilität würde ich den Patientinnen vollkommen geben.
Glaube ich, ganz wichtiger Hinweis, dass man da flexibel sein kann. Es gibt ja einen enterohepatischen Kreislauf. Ja, wenn ich jetzt ganz viel auf einmal nehme, dann kann ein bisschen was rübergehen, ich vielleicht ein bisschen mehr Durchfall. Aber am Ende müssen die Patienten wohl nehmen. Und wenn sie es einmal die volle Dosis nehmen, dafür aber nehmen, ist besser als die Hälfte vergessen, bin ich 100% bei dir. Wann kontrollierst du, wenn die jetzt anfangen? 4 Wochen reichen nach 3 Monaten, wenn du eine neue Therapie einstellst?
Ich glaube, auch hier hängt das sehr von den Kapazitäten ab. Wir freuen uns, wir haben jetzt an der Uni auch ein bisschen mehr Platz. Ich freue mich, wenn die Patientinnen mal nach 4 Wochen wiederkommen und ich gucke, ob das funktioniert oder nicht. Viele andere werden die Kapazitäten haben und bestellen die dann im nächsten Quartal wieder ein, also alle 3 Monate. Aber ich denke, gerade am Anfang, einmal pro Quartal soll schon sein.
Okay, sehe ich, macht auch Sinn und dann größere Abstände vielleicht ein bisschen später. So, jetzt spielen wir mal weiter. Jetzt hat die Patientin mit 250 angefangen und so nach einem halben Jahr ist sie bei 190, aber weiter ist sie nicht abgefallen, hatte vorher einen Fibroscan von 11 und wie gesagt, das IgM war so 3,5 in der Größenordnung. Fühlt sich so allgemein ein bisschen müde, abgeschlagen, aber die AP ist ein bisschen gefallen, aber gar nicht so stark, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest. Nach 6 Monaten. Noch 6 Monate weitermachen? Änderst du nach 6 Monaten schon etwas? Wie geht es weiter?
Also man weiß, von allen PBC-Tabletten, die wir einsetzen, ist egal, ob Erstlinie oder Zweitlinie, die Kinetik, der wesentliche Sprung der alkalischen Phosphatase findet in den ersten 4 Wochen statt. Mhm. Da sehen wir den Effekt. Und dann gibt es noch ein bisschen weiteren Abfall bis Woche 12. Mhm. Und danach tut sich eigentlich nicht mehr viel. Also das Niveau, was man nach Woche 12 hat, ist das, von dem man ausgehen kann. Mhm. Ich glaube, haben wir auch im PPC-Register gesehen. Wir haben einige Patientinnen, die unterhalb der 13 bis 15 Milligramm sind. Sprich, wenn hier eine Kinetik vorliegt und das, was du beschrieben hast, ist ja jetzt nicht unbedingt das Traumergebnis, dann muss man nochmal gucken, ist man im Zielbereich drinne? Oder muss man vielleicht noch was anpassen? Stimmt die Compliance? Werden die Tabletten eingenommen? Das sind so die einfachen Faktoren, an denen man drehen kann. Und dann kommen wir eben jetzt hier so angedeutet zu dem Zeitpunkt, wann wollen wir denn, wenn wir nicht damit zufrieden sind, die Therapie anpassen? Nach 6 oder nach 12 Monaten? Ich bin eher für 12. Ich weiß, dass es die Daten für 6 gibt, aber auch hier ähnlich wie bei dem Fibroscan. Ich sehe ein Problem in den verschiedenen Definitionen, in den verschiedenen Zeitpunkten und ich glaube, wir täten gut daran, wenn wir das harmonisieren.
Ja, also umgekehrt gebe ich auch zu, die Patientin hat keine komplette Leberzirrhose, nicht zu viel Hektik machen, wie auch immer, jetzt nach 6 oder nach 12 Monaten, sie ist weiter bei meiner 190er AP, jetzt muss man ja was machen. Was passiert denn jetzt in Leipzig?
Also wenn wir wirklich nach 12 Monaten gucken, das ist ein Zeitpunkt, da gibt es diese Paris-2-Kriterien, da kann man sagen, die alkalische Phosphatase sollte unter anderthalbfach dem oberen Normwert sein. Wenn nicht, ist die Prognose langfristig eingeschränkt, insbesondere wenn auch der Fibroscan hoch ist. Und dann kommen wir in eine Situation, dass wir meistens Patientinnen haben, die haben keinen Leidensdruck, die merken nichts. Der Doktor hat auch keinen Leidensdruck und wir kommen wie bei anderen chronischen Erkrankungen. Eigentlich, wir wollen Langzeitkomplikationen verhindern. Das heißt, sowohl Doktor als auch Patient müssen sich eigentlich motivieren, diese Werte irgendwie ernst zu nehmen. Wir sind nie in einer Notfallsituation. Man muss es nicht nach 12 Monaten machen. Ich sage, wenn man es nach 15 macht, vielleicht auch nach 18, wenn man noch ein bisschen gucken will oder hat noch mal Redebedarf. Alles möglich. Aber am Ende, es tut nicht weh und wir haben alle Daten, dass das schlechter laufen kann und dann muss man auch über Therapieeskalation nachdenken.
Okay, das hast du jetzt gemacht und jetzt haben wir ja prinzipiell 3 verschiedene Möglichkeiten, die zugelassen sind oder von Leitlinien empfohlen sind. Die Ubiquitol-Säure steht ja nicht mehr zur Verfügung. Da haben einige Patienten ja auch biochemisch gut profitiert. Das hat ein bisschen Juckreiz machen können bei einigen Menschen. Wir haben sie aber nicht. Und jetzt haben wir ja die alte Off-Label-Substanz, das Bezafibrat, New England Journal 2018, glaube ich, aus Frankreich die große Studie. Und wir haben zwei zugelassene neue Substanzen. Wenn du uns vielleicht diese Option mal ganz kurz darstellen kannst und auch bewerten kannst, ob man die alle einsetzen kann und wie da euer Vorgehen wäre, weil dass man jetzt nach 12 Monaten etwas machen muss und du hast die Dringlichkeit dargestellt, ich glaube, da sind wir uns einig.
Es gibt diese Zweitlinientherapien, die Ubiquitolsäure steht nicht mehr zur Verfügung. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Präparat, sondern das ist ein ganzer Wirkmechanismus, der nicht mehr zur Verfügung steht, FXR-Agonismus. Und die anderen drei, die wir jetzt zur Verfügung haben, Fibrate oder die PIPA-Agonisten, Elafibranor, Seladelpar, sind sich in ihrer Wirksamkeit von der Substanzklasse her eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und das, was jetzt als große Neuentwicklung gepriesen wird, Elafibranor und Seladelpar, kommt aus einer sehr ähnlichen Richtung wie das Fibrat. Das muss man ganz klar sagen. Und du hast eben schon gesagt, es gibt für das Fibrat Studien, es gibt sehr viel Langzeiterfahrung, es gibt sehr viel Real-Life-Daten und das darf man nicht vergessen, das ist natürlich jetzt einfach ein Zeitfaktor, aber wir haben Langzeitdaten und wir haben gute Langzeitdaten und wir haben Langzeitdaten, dass Endpunkte verhindert werden, also Zirrhose, Dekompensation, so das Übliche. Mhm. Und dann ist es genau so, dass wir zwischen den drei Präparaten wählen können.
Und setzt ihr alles ein? Jetzt nochmal wird ja immer gesagt, also Betza, ich bin ja ein großer Betza-Fan, das sage ich auch immer überall. Es ist ja ein Medikament, wo es viel Erfahrung gibt. Du hast für Langzeitdaten gemacht, aber es ist ja formal off-label. Es kann die CK-Erhöhungen geben. Man muss auf die Niere aufpassen, wo man im Alltag gucken können. Aber besprichst du das mit den Patienten? Die anderen beiden Substanzen sind ja zugelassen.
Nochmal, wir haben sehr, sehr viele Daten, dass Bezafibrat funktioniert. Es gibt jetzt auch eine Meta-Analyse bei Hepatology, die das eindeutig nochmal bestätigt. Das ist, rein was die Wirksamkeit her angeht, nicht anders als die anderen auch. Mhm. Und diese Nebenwirkungen, die dort beschrieben, jetzt Muskelschmerzen und so weiter, ist doch so. Man kann die Leute einstellen, auch hier, wenn was kommt, kommt das früh, dann kommen sie halt nach 4 Wochen wieder. Wir reden über was Seltenes. Mhm. Also ich will das Bezafibrat nicht verteufeln. Man könnte auch Azathioprin verteufeln und sagen, mach's bitte nicht, es kann eine Pankreatitis geben. Ja, klar kannst das. Mhm. Aber so häufig, wir sagen das ja und wir wissen das auch, deswegen sollen mal die Leute wiederkommen. Mhm. Aber deswegen würde ich dann nicht gleich den Teufel an die Wand malen.
Also es ist eindeutig eine Therapieoption und am Ende muss man mit jedem Patienten selber gucken. Wie würdest du bei den Substanzen, egal ob ich jetzt Betza, Sela oder Ela mache, auch hier Therapiekontrollen nach 4 Wochen, 3 Monaten und das ist eine ähnliche Kinetik wie bei Urso vom Ansprechen?
Die Kinetik ist die gleiche. Mhm. Die Musik spielt insbesondere in den ersten 4 Wochen. Da kann man sehen, was passiert. Wenn es um Nebenwirkungen geht, wird man das in dem Zeitpunkt auch merken. Mhm. Auch hier, wir haben das Interesse, wir haben die Kapazitäten. Wir freuen uns, wenn die Patienten nach 4 Wochen wiederkommen. Und wenn das dann gut läuft, dann sind das Kandidaten für Quartalsintervalle.
Wie ist das eigentlich in deiner Erfahrung, egal welche Substanz ich jetzt einsetze im Verlauf, die PBC kann diese Symptome machen, Juckreiz, Müdigkeit, allgemeine Abgeschlagenheit, dann hast du den biochemischen Response-Parameter alkalische Phosphatase, korreliert das eigentlich miteinander, also wenn die AP besser wird, werden dann auch die Symptome besser oder ist das in deiner persönlichen Erfahrung nicht miteinander assoziiert?
Das läuft unabhängig voneinander. Wir haben es normalerweise mit Patientinnen zu tun, die interessiert sind, die motiviert sind, die sehr pünktlich kommen. Es ist eine sehr angenehme Klientel, muss man sagen. Mhm. Die freuen sich natürlich auch und das tut auch der Lebensqualität gut, wenn die Laborwerte besser werden. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich jemand wirklich extrahepatische Manifestationen hat, dann hat das keinen Einfluss. Das ist völlig unabhängig von der Biochemie. Und da ist es dann schon so, dass man gucken kann, ob das eine Indikation ist, sich für die eine oder andere Zusatztherapie zu entscheiden, um hier zu versuchen, die Lebensqualität zu bessern.
Jetzt können wir ja überlegen, unsere virtuelle Patientenreise, du hast Patienten überwiesen bekommen, die ist jetzt schon auf Betza obendrauf, ist jetzt vielleicht nochmal gefallen, liegt aber so jetzt bei 160, 170. Hast du Patienten, die auch eine Trippeltherapie dann bekommen, sei es Betza und dann Ela oder Selda?
Wir hatten Trippeltherapien Urso, Oka und Fibrate. wo wir dann also letztendlich drei verschiedene Wirkmechanismen miteinander kombinieren. Mhm. Mir ist kein einziger Fall bekannt, wo man jetzt aus dieser letztendlich sehr gleichen Wirkstoffgruppe Fibrat, ELA plus Seladelpa eine Kombination strickt. Das habe ich noch nirgendwo gesehen.
Mhm. Und gibt es Erfahrungen schon, was Umstellungen angeht? Also wenn jetzt Betza, Sela oder ELA nicht ausreichend wirkt und du dann vielleicht switcht auf eine entsprechende andere Substanz, dass man doch noch einen Response erreichen kann? Oder ist das ein Klasseneffekt, dass man sagt, wenn ich auf das eine nicht anspreche, spreche ich wahrscheinlich auf das andere auch nicht an?
Ich glaube, das ist sehr viel Klasseneffekt. Mhm. Wir haben ja eine Sache, das Elafibranor ist jetzt im Prinzip, sagen wir mal, anderthalb Jahre verfügbar, das Seladelpa im Prinzip ein Jahr. Mhm. Das heißt, wir haben bisher einfach aufgrund der Zeit wenig Erfahrung, wenig Daten. Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Wenn ich nach PubMed gucke, gibt es nach dieser Zeit gar nichts. Weder vom einen noch vom anderen. Es gibt für das Seladelpa erste Daten von Patienten, die früher mal OKA gekriegt haben, da hatten sie eine Pause, haben irgendwann Seladelpa gekriegt. Aber alle diese offenen Fragen, die wir haben, sind im Moment offen. Wir reden über eine seltene Erkrankung. Wir müssen ja auch sagen, auf die Primärtherapie sprechen irgendwo zwischen 70, 75, vielleicht manchmal 80% an. Das heißt, in der seltenen Erkrankung haben wieder nur ein kleiner Anteil der Patienten Indikation aufgrund der Biochemie. Wir lassen jetzt die extrahepatischen Geschichten außen vor. Selten eine Indikation für eine Zweitlinie. Das heißt, jeder hat eine Handvoll und mehr wissen wir bisher nicht. Und das sind viele Fragen, die wir angehen müssen. Und da wird man dann, das ist ja im Moment, da hat jeder sein Kochrezept und natürlich wird da auch probiert, fängt da mit dem einen an, funktioniert, probieren wir was anderes. Ich glaube, da wird man, wenn man gesammelt, alles sehen.
Umso wichtiger ist es, dass wir möglichst viele Daten sammeln, in die Register einschließen. Jetzt kann nicht jeder Arzt sofort das einschließen, aber vielleicht überweisen an Zentren, die da mitmachen. Wie viele Zentren habt ihr denn im PBC-Register?
Also das alte PBC-Register ist ja erstmal ausgelaufen, weil wir keine Förderung hatten. Wir wollen jetzt mit dem neuen starten. Wir hoffen, dass wir da so um die 40 Zentren zusammenkriegen. Das ist gut. Und wir starten, und das wollen wir auch jetzt wirklich, sagen wir mal, im zweiten Quartal machen, auch deutschlandweit ein Register für Seladelpa. Mhm. Und da werden so um die 20 Zentren teilnehmen.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie teilnehmen, natürlich die Patienten einschließen. Ansonsten, ich glaube, die wichtigste Botschaft, die wir heute in diesem Gastrogeplauder mit Johannes Wiegand gelehrt haben, ist, wir müssen Erfahrung sammeln und wir müssen Erfahrung teilen. Und deswegen von diesen seltenen Patienten mit seltenen Therapien, wenn Sie Patientinnen und Patienten sehen, schicken Sie die weiter an entsprechende Zentren. Das ist ganz wichtig, um die Erfahrung weiterzugeben, dass wir auch in Zukunft unsere Patienten optimal behandeln können. Am Ende ist es personalisiert und jeder hat seine Erfahrungen. Und manchmal ist es auch gut, nicht unerwünschte Dinge, die vielleicht andere erlebt haben, dass ich die selber auch wiederhole. Und deswegen, glaube ich, diese Kultur haben wir in Deutschland ja sehr gut aufgebaut in den letzten Jahren. Johannes, zum Schluss, hast du einen Wunsch an unsere Gastrogeplauder-hepatologische Community betreffend des Managements der primär biliären Cholangitis? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage ist so ein bisschen, wie geht's weiter? Haben wir noch viele neue Substanzen zu erwarten?
Also, was wir gelernt haben und was wir vielleicht in Zukunft machen sollten, diese strukturierten Fragebögen, die es für die PBC gibt, das kann eine einfache numerische Rating-Skala sein oder auch der PBC 40. Wer irgendwie die Chance hat, das zu machen, sollte es tun. Auch die Auswertung ist nicht so schwer, wie man denkt. Es kommen viele Fragen, Archivierung, Auswertung und so weiter. Aber wenn man das macht, es lohnt sich. Und es ist die einzige Möglichkeit, letztendlich solche Sachen zu objektivieren. Wir werden jetzt auf absehbare Zeit erstmal mit den Substanzen leben, die wir haben. Und wollen wir mal hoffen, dass die bleiben, weil auch die neuen Substanzen ja erstmal nur ein Conditional Approval haben. Also auch da, die müssen erstmal überleben, sag ich jetzt mal, ja. Aber nochmal, ich freue mich doch, dass wir so viel Aufmerksamkeit gekriegt haben, dass wir durch die Vorarbeit von der Leberstiftung mit den verschiedenen Registern Hepatitis und Fettleber, da können wir jetzt eben auch für so eine seltene Erkrankung wie die PBC von profitieren. Wir haben gesehen, die Zusammenarbeit, alle Versorgungsstufen beteiligen sich dort. Und wir wissen, wenn wir eins in Deutschland können, ist es Register. Ja, und das macht die Leberstiftung und das machen wir alle zusammen. Und deswegen gibt es hier auch die DGVS und das Geplauder. Und da holen wir auf. Ob wir jetzt alle zu Experten werden, weiß ich nicht. Aber wir können uns sehen lassen.
Vielleicht kannst du noch ein ganz kurzes Wort sagen zu den IBAT-Inhibitoren. Was ist deine Erwartung, was das angeht? Und vielleicht auch nochmal die Kollegen, die das jetzt nicht täglich machen, was das eigentlich ist.
Vielen Dank. Das wollte ich, gut, dass du sagst, auf keinen Fall vergessen. Die IBAT-Inhibitoren sind Medikamente, die letztendlich den enterohepatischen Kreislauf durchbrechen und eine Indikation haben für Juckreiz. Das sind Präparate, die nur für Juckreiz wirken. Die wirken nicht an der Biochemie. Die ändern, wenn man so will, nichts an der Lebererkrankung. Und da hat es auch positive Phase-3-Studie gegeben. Und da gibt es eine solide Datenbasis. Da wird es die Möglichkeit geben, das einzusetzen, wenn es zur Zulassung kommt. Aber meine persönliche Einschätzung ist ganz klar, das wird ein Nischenpräparat sein. Weil wenn man andere Substanzen hat, die sowohl die Symptome als auch die Leber besser machen, weiß ich nicht, warum man ein Präparat nehmen sollte, das nur den Juckreiz besser macht. Das hängt natürlich sehr vom Leidensdruck ab. Und man muss ja ganz klar sagen, wenn man mit der einen Substanzklasse Pruritus nicht ausreichend einstellen kann, dann haben wir unterschiedliche Wirkmechanismen und dann kommen wir vielleicht in Szenarien, wo auch Kombinationen eine Rolle spielen können. Aber nochmal, da reden wir über die Nische in der Nische.
Wir sind mal gespannt, wie viele Patienten wir am Ende für diese Indikation haben. Umgekehrt, für die Patienten, die entsprechende Symptome haben, ist es gut, dass Dinge in Entwicklung sind und dass auch Perspektiven da sind. Das gibt ja der einen oder dem anderen auch Hoffnung. Johannes, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Austausch zu einer seltenen Lebererkrankung, wo aber echt eigentlich coole Entwicklungen in den letzten Jahren waren, die Patienten besser behandeln werden. Ich darf auch hier nochmal auf die neue aktualisierte Leitlinie verweisen und wünsche Ihnen und allen alles Gute. Ganz herzliche Grüße nach Leipzig und nochmal vielen Dank für das Geplauder.
Ja, herzliche Grüße zurück und nochmal, ich freue mich, dass wir auch über diese Erkrankung reden können und ich glaube, dass wir dort in Zukunft noch einiges für die Verbesserung beitragen können.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.